Einen schönen guten Morgen. Überall hat Gott seine Leute, die sind gut verteilt heutzutage, ne? Ich muss auch etwas aufpassen beim heutigen Thema, weil es geht genau um das Gegenteil von dem, was eigentlich in den letzten Monaten so ja, von den Kanzeln, kirchlichen Kanzeln gepredigt wird, das Wort Abstand. Abstand halten, was ist das Gegenteil? Ganz nah sein, Nähe, gemeinsam, zusammen sein. Das ist das heutige Thema. Und ich kam nicht auf das Thema, als ich mich über Abstandsregeln ärgerte. Das habe ich auch gemacht, muss ich auch ehrlich zugeben. Aber nicht das war das Thema. Wir haben ja das letzte Wochenende Pfingstfest gefeiert. Und ich dachte eine Woche danach, wie war das eigentlich damals, als der Heilige Geist auf die Erde kam? Was passierte so in den nächsten Tagen? Und aus dem Grund habe ich mir dann angeschaut, was da eigentlich passierte. Und wie ihr merken werdet, ich kam auf die Nähe, also nicht auf Abstand. Wie hat sich das Ganze ausgewirkt? Und es gab einen, der das für uns ziemlich genau beobachtet hat und protokolliert hat. Das war der fleißige, der detaillierte Lukas. Er hat das alles in der Apostelgeschichte aufgeschrieben und das dürfen wir nachlesen, was da passiert ist. Wenn einer alleine träumt, bleibt es ein Traum. Träumen aber alle gemeinsam, wird es Wirklichkeit. So hat es ein gewisser Helder Kamara, den kenne ich nicht, gesagt. Wenn einer alleine träumt, bleibt es ein Traum. Träumen viele, wird es Wirklichkeit. Wie viel Wahrheit steckt dahinter? Alles, was durch die Hand eines Menschen so bewegt wurde, fing mit einem Traum an. Da hatte man eine Idee, einen Traum. Viele starben und es kam nie zur Wirklichkeit, weil die alleine träumten. Die wurden mit ihrem Traum alleine gelassen. Und je mehr Menschen mitträumen, desto mehr Wahrscheinlichkeit, dass der Traum verwirklicht wird. Hoffnung auf Erfolg. Es bleibt einfach nicht bei einem Traum. Und es gibt eine Gruppe in der Menschheitsgeschichte, die hat es geschafft und in die Geschichte eingegangen, sogar in die Heilsgeschichte Gottes. Ja? Und diese Geschichte lesen wir gerade in der Apostelgeschichte. Im Grunde genommen gibt es viel über diese Gruppe. Ja, das sind die Jünger Jesu, die Christen. Aber so ein Teil, direkt nach Pfingsten, lesen wir in Apostelgeschichte 2, ab Vers 42 bis 47. Wir können es gerne in unterschiedlichen Übersetzungen lesen und das bereichert, dann hinterfragt man mehr. Ich lese, sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Alle gläubig gewordenen aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Tag für Tag kamen sie einmütig im Tempel zusammen und in ihren Häusern brachen sie das Brot und trafen sich mit jubelnder Freude und redlichem Herzen zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren in ganzem Volk angesehen. Täglich fügte der Herr solche, die gerettet wurden, ihrer Gemeinschaft hinzu. Kurz gesagt, alle waren eng beieinander und taten viel gemeinsam. Diese Gemeinschaft hat der Heilige Geist am Pfingsten, er hat dieser Gemeinschaft das Leben eingehaucht und da passierte etwas und da kam etwas Unglaubliches hervor. Und darüber wollen wir reden. Deswegen heißt das Thema ganz einfach, unspektakulär, geistliche Gemeinschaft. Geistliche, weil sie ja durch den Geist bewirkt wurde, durch den Heiligen Geist. Und was macht denn diese Gemeinschaft aus, die nach Pfingsten entstand? Und wie wirkte sie sich aus? Was hat denn der Geist bewirkt, was davor anscheinend nicht vorhanden war? Da fragen wir uns heute. Wisst ihr, Gott hat an Pfingsten eine Dynamitladung freigesetzt auf dieser Erde. Er hat seinen Traum seinen Nachfolgern eingehaucht. So, meine Jünger, ihr dürft jetzt mitträumen. Wir sind jetzt viele. Merkt ihr, was er uns anvertraut? Eigenen Traum mitzuträumen. Und wir dürfen es bis heute. Es entstand also eine Gemeinschaft, die über Jahrtausende, nicht nur Jahrhunderte, überstanden hat und bis zum Weltende den Traum mitträumen wird und Wirklichkeit werden lassen. Wir dürfen dabei sein. Was ist aber sein Traum? Was ist eigentlich Gottes Traum? Ganz einfach. Menschen sollen gerettet werden und zur Gemeinschaft mit ihm hinzugeführt. Gott verwirklicht seinen Traum nicht durch Abstand halten, sondern durch die Gemeinschaft. Deswegen bringt er uns alle zusammen. Seine Jünger lebten in enger Gemeinschaft und sie wurden zu einer Gemeinde. Ja, sie pflegten Beziehungen. Eine Gemeinschaft lebt von Beziehungen. Und wir nehmen heute diese Beziehungen mal unter die Lupe. Welche Beziehungen entstanden? Ich denke, wir nehmen einfach drei, die wir hier auch lesen. Beziehung zu Gott, also als Quelle. Dann Beziehung untereinander als Basis für das, was wir zu tun haben. Und dann Beziehung zu Weltmenschen, zur Außenwelt als Auftrag. Diese drei Beziehungen, über die sprechen wir heute. Wir haben ja gerade gelesen, sie ließen sich regelmäßig von Aposteln unterweisen. Wisst ihr, es war denen wichtig zu wissen, was will eigentlich Gott von uns? Apostel, ihr habt es ja mitbekommen, erzählt uns. Was sollen wir machen? Die erste Frage war auch hier direkt bei Menschen, die zu Gott kamen. Brüder, sagt uns, was sollen wir machen? Also Unterweisung, Lehre, die gehört zu uns. Und Gott unterweist ja durch die Apostel. Das heißt, diese Beziehung zu Gott. Gott, was willst du mir sagen? Wo soll ich hin? Was habe ich zu tun? Dann feierten die Abendmahl, Brotbrechen. Welche Bedeutung? Zu einer guten Beziehung gehört ja immer auch das, dass man sich erinnert, was hat der andere für mich gemacht? Und dann entdeckt man es, man erinnert sich, man ist dankbar dafür. Genau das taten die im Abendmahl. Jesus hat sein Blut, sein Leib gegeben. Die Christen trafen sich, um zu bezeugen, dass sie ein Leib sind. Deswegen haben die ja nicht einzeln gefeiert, jeder für sich, sondern gemeinsam. Abendmahl kann ich auch nicht alleine feiern, ja, weil ich kann ja nicht Gemeinschaft nur mit mir selbst pflegen. Tut man ja eigentlich, das nennt man auch Egoismus, ja, aber da kommt nicht viel hervor. Dann beteten sie miteinander. Je weniger ich jemandem anvertraue oder vertraue, desto weniger erzähle ich ihm, oder? In einer ganz persönlichen Beziehung ist das so. Ich bitte auch nicht da um Hilfe, wo ich nichts zu erwarten habe, wo sowieso keine Hilfe herkommt. Beten heißt also Vertrauen, Hilfe erwarten, wissen, da kommt was. Die ersten Christen haben Gott anscheinend viel zugetraut, weil die haben viel zusammen gebetet. Sie erwarteten viel von Gott. Und es war auch vieles, was sie auch verband. Also sie tauschten aus wahrscheinlich und brachen ihre Anliegen gemeinsam vor Gott. Ich bin mir sicher, dass jeder von denen auch selber zu Gott gebetet hat. Aber das war denen auch wichtig, das gemeinsam zu tun. Sie lobten Gott in Vers 47. Sie wussten genau, wem die Ehre gebührt. Loben ist sowieso etwas ganz anderes, ja? Da geht das überhaupt nicht um mich. Also da ist eine komplette Trennung von mir, sondern es geht um Gott, um sein Wesen, um ihn. Und die ersten Christen wussten, dass sie Gott die Ehre bringen sollen, können, und die haben sich daran auch erfreut sogar. Wie sonst kommt man zum ehrlichen Leben, wenn man nicht weiß, was Gott so ist und getan hat? Und wenn jetzt darum geht, Beziehung zu Gott, um diese Quelle, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich komme mir oft so vor wie ein Behälter oder ein See, der gerne das Wasser weiterfließen lassen möchte, aber selber keins bekommt. Ja, und wenn ich ehrlich bin, kommt es deswegen, weil die Quelle zu ist oder sehr sparsam läuft. Beziehung zu Gott läuft auf Sparflamme. Und da ist eigentlich die Kraft. Lass uns immer wieder zurück zu dieser Quelle kommen, weil da kommt die Kraft her. Das brauchen wir. Die ersten Christen pflegten diese Beziehung zu Gott, um die, ja, das Wasser reinfließen zu lassen. Die beteten, lobten, die ließen sich unterweisen. Aber sie wussten auch genau, was sie aneinander haben. Ja, die haben sich sozusagen auf Gott konzentriert und die wussten auch, was sie aneinander haben. Beziehung untereinander, das ist mein zweiter Punkt. Beziehung untereinander als Quelle. Wisst ihr, sie lebten in enger Gemeinschaft, haben wir gesagt, ja, in Vers 42. Wenn wir über enge Gemeinschaft reden, also eng nicht nur dann, wenn man will, sondern es ist einfach eng, wenn das manchmal sein muss, dann kommt das für uns manchmal auch etwas ungemütlich vor, oder? Seien wir ehrlich, es ist nicht gerade so in unserer vom Individualismus geprägten Zeit, nicht gerade das, was wir so erstrebenswert finden. Ja? Ich möchte ein eigenes Zimmer, nicht mit meinen Geschwistern. Ich möchte mein, heute reden wir von Homeoffice statt Gemeinschaftsbüro, jetzt möchte keiner mehr ein Gemeinschaftsbüro. Da werde ich auch gestört. Eigener Garten, eigener Zaun. Oder eigenes Haus, nicht in, eine, in einem großen Haus, in einer Wohnung mittendrin. Eigenes Auto, um unabhängig zu sein. Eigenes Konto, sogar unter Ehepartnern. Ne? Ich möchte meine Ruhe haben. Kennt ihr diesen Satz? Und das meine ich gar nicht wertend. Ich will nicht sagen, ob es falsch oder richtig ist. Es ist einfach nur charakteristisch für unsere Zeit. Das ist etwas, was wir irgendwie vermissen. Kann aber auch sein, dass wir es vermissen, weil wir unsere Privatsphäre in anderen Bereichen verschenken, preisgeben, da, wo es nicht hingehört. Und dann merken wir, wir haben ein Defizit. Ich möchte jetzt meine Ruhe haben. Warum auch immer, aber es ist nicht gerade so populistisch zu sagen, enge Gemeinschaft, immer zusammen, lass uns mal eine Kommune gründen und wir leben alle gemeinsam, von einem Tisch essen, in einer Küche kochen. Wisst ihr, es war auch damals nicht ganz gewöhnlich, sonst würde ja Lukas das nicht als etwas Besonderes umschreiben. Es ist nicht so, dass, okay, die hatten in ihrer Kultur so und wir anders. Auch da war es nicht ganz gewöhnlich. Und das ist deswegen auch befremdend. Aber da steckt anscheinend Kraft dahinter. Vers 44 geht sogar weiter und da heißt es, was sie besaßen, was haben die damit gemacht? Das gehörte ihnen gemeinsam. Die verkauften und gaben dahin, wo mehr gebraucht wurde. Das Wirken des Heiligen Geistes hat etwas stark mit Gemeinschaft zu tun. Er setzt viel Wert auf etwas, was zusammenhält. Und er wirkt auch heute deutlich mit und durch Gemeinschaft, durch Gemeinde. Also wenn wir von Gemeinschaft reden, sprechen wir auch von Gemeinde. Das ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Vers 45, sie verkauften alles und teilten es unter alle, je nachdem, was einer nötig hatte. Also einander ausleihen, teilen oder ich wurde heute von Johann Dirksen an der Tür nett begrüßt. Und dann habe ich mich an eine Geschichte erinnert. Das war irgendwann mal noch im letzten Jahrtausend, das ist lange her, vor circa 25 Jahren. Ich hatte kein Auto gerade mal ein, zwei Wochen. Johann hat das mitbekommen und sagt, kannst meins haben. Dann bin ich zu ihm gefahren oder gegangen, ein Auto abzuholen. Da hatte er so eine kleine Blechkiste, einen kleinen Fiat, Panda, glaube ich, war das. Und ich dachte, er meint die. Und er stellt mir auf einmal seinen neuen Audi. Sagt, nein, den nehme ich nicht. Doch, du nimmst diesen Audi. Gut, ich habe mich lange nicht ehrlich gewehrt und Audi mitgenommen. Dann bin ich zur Arbeit gefahren, in Tiefgarage in Bielefeld habe ich gearbeitet. Am Anfang gab es Missverständnisse. Leute, mit denen ich gut im Kontakt war, waren auf einmal misstrauisch. Später merkte ich voran, das liegt an diesem Audi. Der neue Schlitten, also man müsste sich vorstellen, ja, das war ein ganz aktuelles Ding. Und ich, so ein junger Spund mit so einem Audi. Ihr wisst schon, was da eigentlich passiert in den Köpfen, ja? Bei den Gesellen, beim Meister. Und dann habe ich das Ding angesprochen und erzählt, woher ich das Auto habe. Das ist ein Freund. Ja, was hast du für Freunde, die solche Autos haben? Ja, der Freund ist halt ein bisschen älter als ich. Der hat Familie und braucht so einen Familienschlitten. Und wieso leitet dir das Auto? Und dann kam ich irgendwie in die Gemeinde, der Freund aus der Gemeinde. Ja, merkt ihr eigentlich, ich musste ihm erklären, was ist das eigentlich? Und dann fragt er mich, was das für ein Laden ist, wo man so wertvolle Dinge ausleiht. Interessant. Wie erkennt man die Jünger? An der Liebe untereinander, dass man einander hilft, ja, einander vertraut. Da gibt es etwas, was der Welt automatisch ein Zeugnis ist. Und dieses Zeugnis musste ich geben, nur nicht um dumm dazustehen. Ja? Das heißt, als Ausrede musste ich erzählen, was eine Gemeinde ist und wie sie tickt. Interessant. Die Gemeinschaft, in der man einander hilft, über die Nöte der anderen erfährt und versucht auszuhelfen. Und daran erkennt man, dass man eines anderen Jünger ist. Die Gemeinschaft der Gläubigen, wisst ihr, wird in der Bibel zumindest nie als Freundeskreis bezeichnet. Habt ihr das schon gemerkt? Sondern als Familie. Freunde sucht man sich aus und wenn nötig, wechselt man die. In Familie wird man geboren. Und da steckt man drin. Gott stellt seine Familie selber zusammen. Das lässt er sich nicht nehmen. Er will es genauso, wie er es will. Familie ist heute in Gefahr. Egal, ob es jetzt leibliche, natürliche Familie oder geistliche Familie. Familie als Idee, Idee Gottes, ist in Gefahr. Der Feind sieht da zu viel Kraft drin, die er nicht so einfach angreifen kann. Und deswegen will er die Familie zerstören. Martin Luther King, das ist übrigens der Martin Luther, der sagte, ich habe einen Traum. Kennt ihr den noch? Wir müssen lernen, entweder als Brüder miteinander zu leben oder als Narren unterzugehen. Das hat er gesagt. Auch er hat erkannt, dass nur im Familienzusammenhalt, deswegen sagt er das Wort Brüder, also es ist etwas Familiäres, da ist die Überlebenschance. Ja, dieser Martin Luther, der kämpfte für friedliches Zusammenhalten von Weißen, Schwarzen gegen Rassismus, ja, was heute gerade wieder aktuell ist. Es ging also nicht um eine Ansammlung von Gleichgeschalteten, sondern nein, zusammengehören soll das, was überhaupt nicht ähnlich aussieht, schwarz-weiß, gelb, wie auch immer. Zusammengehören soll das, was komplett unterschiedlich denkt, Interessen, Kulturen, das soll auf einmal zusammengehören, wie soll das funktionieren? Die Unterschiede schmücken anscheinend eine Familie und sichern das Überleben. Und nicht nur eine natürliche Familie, sondern auch eine geistliche Familie. Wir sind in der Gemeinde manchmal sowas von verschieden, oder? Wir denken verschieden, handeln verschieden, sehen die Dinge unterschiedlich. Wir denken, wie kann das? Das kann doch nicht sein. Wir haben doch einen Vater, wir sind eine Familie. Wir können doch gar nicht so unterschiedlich sein. Oh doch, können wir. Ich bin auch ein Vater. Und einige von euch auch. Und wenn man endlich mal weiß, wie man mit einem Kind umgeht, dann kann man ja genauso mit allen anderen umgehen, richtig? Jetzt will ich mal das richtige Wort dafür hören. Richtig, oder? Falsch, genau. Diese Gemeinschaft aus unterschiedlichen Personen ist die Basis, von der aus etwas ausgehen soll. Ein Auftrag in die Welt zu gehen, kann von dieser Gemeinschaft entstehen und soll es auch. Hier wird ein Traum Gottes geträumt und von Gott verwirklicht. Und worum geht es dann nochmal als Erinnerung? Menschen zu retten, kurz gesagt. Ja? Henry Ford, das ist der Automensch, ne? Er sagte, zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ist ein Fortschritt, zusammenarbeiten ist ein Erfolg. Also wisst ihr, wenn ihr eine schöne, kuschelige Atmosphäre im Jugendraum auf dem Sofa erfahrt, das ist nicht verkehrt, das ist sogar ein Fortschritt. Aber das ist noch kein Erfolg, da sind wir nur noch unterwegs. Wir sind nicht nur füreinander da. Wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Und das ist mein dritter Punkt, Beziehung zur Außenwelt. Das ist unser Auftrag. Auftrag dieser Gemeinschaft, die am Pfingsten entstanden ist. Woran denkt ihr eigentlich, wenn ihr an Pfingsten denkt? Ich habe übrigens jetzt ein kleines Problem. Ich sehe die Uhr nicht. Ja? Victor, zeig mir einfach mal, wenn er sagt, genau, der reicht irgendwann mal. Okay. Woran denkt ihr, wenn ihr an Pfingsten denkt? Feuerzungen, so vor Augen. Ne? Verschiedene Wirrwarr an Sprachen vor Ohren. Das ist etwas, was so Pfingsten, was geschah an Pfingsten. Ja? Wisst ihr aber, das war kein Selbstzweck, das, was da so ablief. Der Heilige Geist war nicht an seine Selbstinszenierung interessiert. Leute, schaut mal. Er war auch nicht daran interessiert, unsere Faszination für das Übernatürliche zu befriedigen, dass wir wow sagen. Ja? Das war nur ein Mittel zum Zweck. Ja, Gott tat und tut heute noch Wunder. Dinge, die übernatürlich sind. Ob es uns gefällt oder nicht. Aber das war nur der Weg zum Ziel. Nicht das Ziel. Durch dieses übernatürliche Eingreifen. Was passierte mal, wenn wir zurückschauen? Wir müssen mal kurz zurückschauen, was da passierte. Da kamen diese übernatürlichen Sachen, die Menschen so gesehen haben. Und auf einmal hatte Petrus die komplette Aufmerksamkeit. Und genau das wollte er haben in dem Moment. Er steht auf und sagt, liebe Brüder. So, und alle verstanden ihn. Moment mal, da waren doch so unterschiedliche Länder vertreten und alle verstanden, was er sprach. Könnt ihr euch noch erinnern, als Jesus den Heiligen Geist in die Welt schicken wollte, hat er gesagt, er wird euch lehren und verständlich machen, ja? Das war der Anfang wahrscheinlich. Alle haben verstanden. Eine Sprache wurde gesprochen und zig Sprachen wurden verstanden. Müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber das war ja schon das eigentliche Wunder. Und Petrus geht in seiner Rede gar nicht so stark darauf ein, was passierte. Er nutzt es eigentlich nur wie eine Brücke für das eigentliche Thema, wie ein Sprungbrett, ja, damit er losspringen kann und anfangen. Und er sagt, also Leute, das, was hier passiert gerade, ist kein Humbug. Das ist jetzt keine besoffene Jünger oder so. Es ist alles noch richtig, so wie es prophezeit wurde. Wir sind im roten Faden, wir sind auf dem richtigen Weg. Nur damit das schon mal klar ist. Okay. So, und jetzt fängt er an und sagt es sogar im Vers 22. Hört her, ihr Leute von Israel. Die Rede fängt erst da an. Da fängt er damit an, was er eigentlich sagen möchte. Und dann schwingt er eine Rede von Christus, der falsch angenommen wurde und der eigentliche Messias und Retter ist. Und er beendet die Rede mit Vers 36. Das lese ich mal in Vers 36. Ganz Israel soll nun mit Sicherheit wissen, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott zum Herrn und zum Messias gemacht. So, und jetzt kommt die Reaktion. Von diesen Worten waren die Zuhörer bis ins Innerste getroffen. Okay. Durch die Feuerzungen, die Sprachen, durch ganze Besonderheiten, Sachen wurde keiner tief betroffen. Nur Aufmerksamkeit erregt. Betroffenheit kam, als die hörten, dass der Retter, der Messias, gerade da ist und das Angebot. Deswegen kam dann die Reaktion, Brüder, was sollen wir tun, sagt das Volk. Ja? Um zu erfahren, was jemand erreichen wollte, muss man sehen, was er erreicht hat. Ja? Dann weiß man, was er eigentlich wollte, also ein typischer Gang der Dinge. Dann lass uns mal hier fragen, was hat nochmal Pfingsten erreicht? Die Zahl der Gläubigen wuchs an dem Tag um etwa 3000. So beendete der Tag. Das heißt, was wollte nochmal dieser Tag erreichen? Menschen für Jesus gewinnen. Das war der Sinn der ganzen Sache. Darum ging es also. Und genau das blieb auch weiter der Auftrag der Gemeinde, Menschen erreichen. Die Gemeinde, also in Vers 47 im Kapitel 2 Apostelgeschichte, da lesen wir auch, die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr Menschen rettete. Wer rettet? Der Herr. Aber wie rettet der Herr? Wie war das kurz davor? Petrus redet, der Herr rettet 3000. Der Glaube muss her. Der Glaube kommt aber durch die Predigt. Also, wir müssen predigen, damit der Herr rettet. Wir träumen einen gemeinsamen Traum. Dafür muss man aber zu diesen Menschen gehen, damit sie den Traum mitkriegen. Und sie pflegten anscheinend diese Beziehung, diese ersten Menschen. Wisst ihr, muss man in ein anderes Land gehen? Nee, in Augustdorf, soviel ich weiß, gibt es auch Menschen, die Errettung brauchen, oder? Ist es verwerflich, in ein anderes Land zu gehen? Auch nicht. Übrigens ein wichtiges Argument, direkt von Jesus, um rauszugehen: Nirgendwo gilt ein Prophet weniger als in seinem Heimatland, bei seinen Verwandten und in seiner eigenen Familie. Das ist hart. Wir stehen oft uns selber im Wege, merkt ihr? Wir brauchen einander und stehen uns im Wege. Und das ist nichts Neues. Vielleicht ist hier jemand unter uns, die oder der, der sagt, ich möchte Gott dienen und ich möchte noch mehr, aber sein Dienst wird nicht angenommen. Zumindest fühlt er das so. Die Leute kennen mich zu stark, die wissen auch von meinem früheren Leben, es war nicht so immer vorbildlich. Und ja, ich bin ja ein Zimmermannssohn halt, ne? Ich habe ja keinen hohen Stand. Deswegen nimmt man mich irgendwie nicht an. Ach, das ist doch der. Ich möchte dir heute eine Frage stellen. Jesus wurde in Nazareth geboren, nicht akzeptiert, ignoriert und noch mehr, vertrieben. War das ein Beweis dafür oder ein Zeichen, dass er nicht fähig war, nicht berufen? Sollte er damit aufhören? Leute halten nichts von. Ach, Zimmermanns Sohn hieß es, ne? Nein, Jesus geht direkt weiter, Kapernaum, Galiläa, fängt an zu predigen und geht dann in die weitere Strecken, Missionsreisen. Viele Missionare, die wirklich was bewirkt haben, die, durch die Gott was bewirkt hat, die waren nicht erwünscht. Missionsgesellschaft wollte sie nicht aussenden. Die Gemeinden standen vielleicht nicht dahinter und sagten, ja, ist nicht so für dich. Du schaffst es nicht. Jemand sagte, man kann wetten, dass jede öffentliche Meinung, jede allgemeine Konvention eine Dummheit ist. Warum? Denn sie hat der großen Menge gefallen. Anders gesagt, alles, was die Menge treibt und für richtig hält und was der Menge gefällt, ist schon fast hundertprozentig falsch. Gibt ihr mir da recht oder ist es provokant? Oh, der hat gesagt, die Menge ist dumm, die Masse ist dumm. Das ist hart, weil wir die Masse sind, oder? Das ist hart, ist wahrscheinlich wahr. Viele Menschen haben es genutzt in der Vergangenheit. Die Mehrheit hat meistens Unrecht. Wenn nicht jeder aus dieser Mehrheit von Gott gelenkt ist, und das tut die Mehrheit nicht, ne? Sonst wären wir doch als Christen auf dem falschen Dampfer, oder? Wir sind doch auf dem schmalen Weg, die Mehrheit geht doch den breiten. Also muss die Mehrheit nicht immer recht haben, sonst wären wir ja in der Minderheit auf dem falschen Weg. Wisst ihr aber, das ist also keine Ausrede, nicht zu gehen, wenn die Mehrheit dich nicht haben möchte. Und doch bist du ein Teil der Gemeinschaft und suchst die Gemeinschaft, alleine bist du trotzdem nichts. Du musst auch wissen, worauf du dich einlädst, wenn du den Auftrag Gottes erfüllst, wenn du sagst, ich möchte missionieren. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen Missionsauftrag und Karriereleiter ist? Ich möchte mal ganz kurz darstellen. Karriereleiter funktioniert so, du bewährst dich in einer Stufe, wirst gefeiert und erhöht. So, und so weiter und so fort. Ja, du bekommst mit jeder Stufe mehr Ansehen, mehr Bewunderung und mehr Neid. Ja, über den du dich freust, weil den hast du dir ja mit Schweiß erarbeitet, ja? So, wie funktioniert Missionsauftrag? Es bleibt immer flach. Und wenn alles richtig läuft, wie läuft es? Die höchste Stufe, da wäschst du stinkige Füße den anderen und dann dienst du auch denen, denen du gedient hast, weiter als Fußabtreter. Alles wahr, auch wenn es pessimistisch sich anhört. Eine Bewunderung ist kein Zeichen dafür, dass du auf dem richtigen Weg bist. Eine Ablehnung ist kein Zeichen, dass du auf dem falschen Weg bist. Die Menschen haben eigentlich nicht viel zu entscheiden. Und es bleibt flach. Und du küsst die Füße nachher. schmutzige Füße und bist Abtreter. Wenn das für euch zu pessimistisch ist, vielleicht schon ein bisschen übertrieben, dann denken wir doch mal an die Propheten, an Paulus, Petrus, an Jesus. Haben die anderes Ende erfahren? Wurden die bewundert am Ende? Nein. Wenn also jemand von euch etwas erreichen möchte, in der Karriereleiter im Dienst Jesu und jemand sein wollen, dann gibt es eine hundertprozentige Enttäuschung, fangt damit nicht an. Weil das ist nicht das Ende. Und dann gibt es am Ende auch noch keine Rente oder zu kleine Rente. Unser Auftrag ist, gemeinsam Menschen für Gott zu erreichen und nicht etwas für sich zu erreichen. Das ist nicht unser Auftrag, da bleiben wir enttäuscht. Kurz zurück zum Zusammenfassen. Der Heilige Geist kommt auf diese Erde, mit Zeichen und Wundern. Und diejenigen, auf die er kommt, entdecken auf einmal Macht der Gemeinschaft, der Beziehungen. Und sie leben in ständiger Beziehung zu Gott, schöpfen daraus. Sie leben in enger Gemeinschaft miteinander, bereiten sich eine gute Basis, um den Auftrag zu erfüllen. Und die erfüllen gemeinsam diesen Auftrag als Gemeinde. Es fällt doch auf, dass sie alles zusammen machen. Individualistische Handlungen gibt es hier nicht. Diese Idee ist gemeinschaftliche Idee. Gebet, Abendmahl, Gott loben, Missionsauftrag erfüllen. Sie merken sehr schnell, der Traum muss gemeinsam geträumt werden. Es bleibt nur eine Frage, was ist Gemeinschaft? Ab wann ist eine Gemeinschaft, die sich so nennen kann, Daseinsberechtigung hat? Ne? Und ich will da jetzt nicht weitergehen. Ich will einfach nur einen Punkt von Jesus nehmen. Der hat selber gesagt, eine klare Richtlinie. Matthäus 18, 20. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, dann bin ich unter euch. So einfach. Ab da ist Gemeinschaft. Ab zwei Personen. Also, Leute, wenn wir überleben wollen und wenn wir uns gegen Infektionen schützen wollen, dann müssen wir nah aneinander sein. Infektionen, die von außen kommen, die erreichen uns, wenn wir Abstand halten. Bitte nicht einen geistlichen Abstand, der bringt uns nicht. Streaming ist eine Notlösung, aber nicht Ersatz für Gemeinschaft. Wir brauchen einander, wir brauchen gesunde Beziehungen zueinander, zu der Welt, sonst erfährt sie ja nie was von unserem Auftrag. Die Gemeinschaft im Heiligen Geist, also die geistliche Gemeinschaft, ist dafür da, um Gottes Traum mitzuträumen und dabei zu sein, wenn er verwirklicht wird, und sich darüber freuen. Amen.